Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass unsere Wohnhäuser nicht für die Ewigkeit gebaut sind, das zeigt sich manchmal ganz unvermittelt. Wie schnell man seine Wohnung verlieren kann, das haben viele Menschen erlebt, ganz dramatisch vor 3 Jahren bei dieser Flutkatastrophe im Ahrtal. Da wurden 9.000 Häuser zerstört oder beschädigt und 17.000 Menschen haben ihr Hab und Gut verloren. 135 Menschen sind dabei umgekommen. Aber manchmal ist es einfach auch nur der Zahn der Zeit, der nagt an der Gebäudesubstanz. Und dann sind ehemals wunderbare Schlösser und Villen oder auch Wohnwagen nach einigen Jahren, Jahrzehnten, sehen die aus wie eine Ruine. Nur noch Unterschlupf für einige Tiere. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Dieses Bibelwort, dieser Satz, den hören wir auf jeder christlichen Beerdigung. Und das erinnert daran, dass wir alle früher oder später ausziehen müssen aus unserem Lebenshaus. Und auch im vergangenen Kirchenjahr mussten wieder Menschen aus unserer Mitte den letzten Umzug antreten. Und die Umstände, die sind ganz unterschiedlich. Für manche kam der Umzug ganz plötzlich. Man hat da gar nicht dran gedacht. Andere, die haben gemerkt, der Umzug geht in Etappen. Die Kräfte haben nicht mehr ausgereicht. Dann kam vielleicht der Umzug ins Altenheim, dann vielleicht ins Krankenhaus, vielleicht noch ins Hospiz. Und manche hätten gerne noch einige Zeit in ihrem Haus, in ihrem Zimmer gelebt und andere waren froh, dass sie endlich diese irdische Behausung, ihren kranken, alten Körper verlassen konnten. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Nun gibt es viele Menschen, die diese Realität nicht wahrhaben wollen. Und deswegen wird an diesem Satz entweder Worte oder ein ganzer Satzteil weggelassen. Die einen, die lassen einfach einen Buchstaben weg. Da heißt es dann nicht mehr, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wird das K weggelassen. Wir haben hier eine bleibende Stadt. Das heißt, man richtet sich in dieser Welt ein, als wär's für die Ewigkeit. Da wird gebaut, da wird umgebaut, da wird renoviert, da wird investiert, viel Geld, Kraft, Mühe ins Haus, in die Wohnung. Alles mit dieser Absicht, ich möchte mir doch so ein kleines, privates Paradies schaffen in dieser Welt. Und die anderen, die verkürzen einfach diesen Satz. Die sagen dann einfach, wir haben hier keine bleibende Stadt, Punkt, aus, Schluss. Ja, Lebensende ist eben das finale Ende. Der letzte Umzug, der geht dann eben zum Friedhof oder unter einen Baum oder aufs Meer und das ist dann die Endstation. In dem ersten nachchristlichen Jahrhundert, da haben Christen angefangen, Friedhöfe anzulegen. Denn das war in der griechischen und in der römischen Welt etwas Neues. Denn in der griechisch-römischen Welt, da wollte man eigentlich gar nicht viel mit dem Tod zu tun haben. Da hat man einen großen Bogen gemacht und hat sich da auch bei der Bestattung da nicht allzu viel Mühe gemacht. Aber die Christen haben jetzt auf einmal angefangen und haben gesagt, wenn wir unsere Toten beerdigen, dann machen wir einen Gottesdienst, eine Feier. Und dann haben sie Grabsteine aufgestellt. Und auf diese Grabsteine, da kamen dann christliche Symbole. Und das war etwas Ungewöhnliches, denn ein Grabstein, das gab es bisher eigentlich nur für die ganz Wichtigen. Klar, für Könige, für Herrscher, für die gab es das. Aber nicht für den Normalsterblichen. Und da erinnern Sie sich ganz noch viel früher, ja, die Pyramiden, die Pharaonen, die wurden da beerdigt, aber nicht die normalen Sklaven. Und das heißt, die Christen haben gesagt, nein, nein, wir wollen würdevoll Abschied nehmen von unseren Verstorbenen. Und haben dann angefangen, Friedhöfe auch anzulegen. Und bei uns in Deutschland, da war es dann oft auch so, dass man die Friedhöfe direkt um die Kirchen herum angelegt hat. Gibt es ja bei uns heute auch noch. Und man hat dann gesagt, das ist der Gottesacker. Und damit sollte er auch etwas deutlich machen, die Verstorbenen, sie sollen hier sein, in der Nähe der Kirche, im Haus Gottes. Sie sollen bei uns sein, auch wenn sie jetzt nicht mehr sichtbar da sind, sie bleiben in der Gemeinschaft bei uns, aber vor allem sie bleiben bei Gott. Nun leben wir natürlich heute in einer, wie man es schön sagt, in einer pluralistischen Gesellschaft, wo eben auch die Glaubens- und Trauerformen immer unterschiedlicher und individueller geworden sind. Und entsprechend treten natürlich neben den Friedhof viele andere Orte hinzu. Da gab es dann zuerst die Seebestattungen, dann gab es Bestattungen im Gebirge, dann wurden die sogenannten Friedwälder oder auch Bestattungswälder angelegt. Dann gibt es Bestattungen unter Weinreben, vor allem in den Regionen, wo Weinanbau herrscht. Und ganz neu ist die sogenannte Reerdigung, wo ein Leichnam in 40 Tagen, so nennen die das wirklich, kompostiert werden soll. Nun muss man eines wissen, dass die Erfinder dieser Bestattungsformen ursprünglich ein naturreligiöses, ein esoterisches Weltbild vertreten haben. Das heißt, man hat sich vorgestellt, die Asche des Verstorbenen geht in den Kreislauf der Natur über. Im besten Fall kann aus der Asche, aus diesen Stoffen, die noch da sind, Nährstoffen, können die über das Wurzelwerk hineingehen und es soll neues pflanzliches Leben entstehen. Nun weiß ich natürlich, dass das auch viele Menschen heute, die diese Formen wählen, dass das nicht der Grund ist, warum sie das wählen. Dieses esoterische Bild, sondern bei vielen sind es einfach pragmatische Gründe. Ja, man weiß, die Grabpflege soll einfacher sein oder die Kosten oder man möchte in der Natur sein. Und deswegen haben wir ja auch als Kirche gesagt, wir begleiten Menschen auch auf diesen unterschiedlichen Formen auch der Beerdigungen auf ihrem letzten Weg. Aber egal, wo auch immer bestattet wird, eines ist bei uns Christen klar, wir übergeben die Verstorbenen nicht einfach dem Kreislauf der Natur, sondern wir übergeben sie Gott, dem Herrn über Leben und Tod. Und an vielen Stellen redet die Bibel davon, dass für Christen am Ende ein Umzug ansteht, und zwar ein Umzug in den Himmel. Und so schreibt Paulus, der Apostel, im 2. Korintherbrief, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, und damit meint er jetzt natürlich nicht unser Wohnhaus, sondern er hat es den Körper da als Hütte bezeichnet, manchmal auch als Zelt, ja. Also wenn unser irdischer Körper kaputt geht, stirbt, also abgebrochen wird, dann haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Und interessanterweise gibt es ja in vielen Ländern Friedhöfe, die deutlich anders aussehen als das, was wir bei uns in Deutschland hier gewohnt sind. Denn manche Friedhöfe sind ja angelegt wie kleine Städte. Und die Gräber sehen aus wie Häuser. Sehr eindrücklich der Friedhof in Paris, Père Lachaise, nach einem Pater benannt, einer der größten Friedhöfe, 44 Hektar, weit über 70.000 Tote sollen begraben sein oder noch mehr, man weiß es gar nicht genau. Aber vor allem sind dort Berühmtheiten beerdigt auf diesem Friedhof. Da ist eine Maria Callas beerdigt, Oscar Wilde, Edith Piaf, Frédéric Chopin, Samuel Hahnemann, der Begründer der Homöopathie. Und dieser Friedhof, der ist angelegt wie eine kleine Stadt. Da gibt es Straßen mit Namen. Da haben die Gräber Adressen. Und ganz besonders eben über diesen Gräbern sind so Häuser gebaut. Manche haben sogar richtig einen Schlüssel. Manche sind so groß wie so ein Mausoleum, andere sind ganz klein. Aber diese Häuser wollen an etwas erinnern. Diese Häuser wollen nämlich daran erinnern, dass die Toten nicht einfach weg sind. Nicht einfach ausgelöscht, verschwunden, sondern dass sie einen bleibenden Platz bei uns haben. Nicht nur auf dem Friedhof, wo ja nur die sterblichen Überreste sind, sondern in unserem Herzen. Und es ist ja klar, egal wie lange man mit einem Menschen zu tun hatte, ob das nur wenige Jahre waren oder ob das vielleicht ein ganzes Leben, 90 Jahre noch mehr waren, dieses Leben hinterlässt ja immer auch bei uns Spuren. Und jeder von heute, der heute um einen, ganz besonders um einen Menschen trauert vom vergangenen Jahr, der wird auch sagen, ja, mein Leben sähe anders aus, wenn dieser Mensch nicht in meinem Leben gewesen wäre. Wer den Ehepartner verloren hat, mit dem er vielleicht viele Jahre zusammen gelebt hat, der wird feststellen, ohne diesen Menschen wäre ich nicht der, der ich heute bin. Wir haben uns quasi aneinander abgeschliffen, gerieben manchmal auch, und vieles hat aufeinander abgefärbt. Und wer das Kind, die Geschwister, Eltern zu Grabe tragen musste, der wird spüren, dass nicht nur wir sie, sondern auch sie uns mitgeprägt haben und dass sie etwas ganz Einzigartiges, Wertvolles in unser Leben hineingelegt haben. Und deswegen merken wir, unsere Verstorbenen, sie haben gleichsam quasi auch Zimmer in unserem Lebenshaus bezogen, etwas zurückgelassen, einen wichtigen Platz, sie sind nicht vergessen. Nun, diese Häuschen auf dem Friedhof, gerade hier auch in Paris, oder auch die verwitterten Häuser, diese zerfallenen Häuser, die sollen uns natürlich immer wieder auch erinnern, nämlich daran erinnern, dass Jesus noch einen ganz anderen Wohnsitz im Blick hat. Und so lenkt Jesus unseren Blick weg von unserer Trauer, den gesenkten Blick ganz behutsam nach oben, von der irdischen Ruhestätte hinauf in die ewige Heimat. Und so sagt eben Jesus: Habt keine Angst, sagt er zu seinen Freunden, habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott. Und jetzt vertraut auch auf mich. Und jetzt kommt es. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters. Und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Das heißt, wenn unser irdisches Haus abgebrochen wird, wenn also Alter, Krankheit am Körper nagen und am Ende zum Verfall führen, dann haben Kinder Gottes eine Wohnung im Himmel, eine Heimat im Himmel. Und was eine Wohnung, was ein Haus vermittelt, das wissen wir. Ein Haus, das vermittelt Ruhe, Geborgenheit, Wärme, ein Tisch, ein Bett, ein Ort, wo man daheim ist. Und es ist eben nicht irgendein Haus, sondern es ist das Haus unseres himmlischen Vaters oder man könnte sagen unser Elternhaus. Viele von uns wissen, wie das ist, wenn man in anderen Häusern unterwegs ist. Manche mussten vielleicht in großen Schlafsälen sein, vielleicht noch früher bei der Bundeswehr in einer Kaserne oder im Lauf des Lebens unterwegs in vielen verschiedenen Hotels und Pensionen und abgestiegen in verschiedenen Nachtquartieren. Und da gab es natürlich auch Betten und Tische und Fernseher und alles Mögliche und vielleicht auch gutes Essen und es war warm, aber es war nie wie zu Hause. Es war alles gut, aber es war nicht zu Hause. Und das ist genau das, was Jesus deutlich macht. Leute, es gibt noch ein Zuhause, eine himmlische Wohnung, wo ihr wirklich zu Hause seid und wo ich merke, da kann ich jetzt endlich zur Ruhe kommen. Und da kenne ich mich aus und da darf ich sein, so wie ich bin. Und Jesus sagt, ich bin dabei, sagt er, diese Wohnung für euch vorzubereiten. Eine Zuhause mit Räumen, weitläufig. Und wenn Jesus sagt, ich bin bereit, eine Wohnung für euch vorzubereiten, dann ist auch damit was deutlich, dass Jesus individuell einrichtet. Da werden keine Container aufgestellt, ja, jedes sieht aus wie das andere, sondern individuell, für jeden individuell, so wie wir ja auch ein Kinderzimmer nicht, die sieht ja nicht eines aus wie das andere. Eine Wohnung eingerichtet, wo wir willkommen sind. Denn hier in dieser Erde, da fühlen wir uns ja nicht immer willkommen. Da bekommen wir ja manchmal das Gefühl vermittelt, ja, du bist eigentlich unerwünscht. Und Tragödien lassen uns dann mit dem Empfinden zurück, ja, wir gehören da gar nicht dazu. Wir sind eigentlich Fremde. Wir sind nicht immer willkommen. Und jetzt sage ich was Seltsames. Dass wir uns manchmal nicht willkommen fühlen, das ist sehr heilsam. Das muss nämlich so sein. Wir sollen nämlich gar nicht immer den Eindruck haben, ich bin zu Hause, denn es ist nicht unsere letzte Heimat hier in dieser Welt. Sich unwillkommen fühlen ist ein gesundes Empfinden. Denn unser alternder, unser kränklicher, sterblicher Körper, das ist nicht die endgültige Behausung. Und die Welt, in der wir leben, nicht das letzte Zuhause. Das letzte Zuhause ist in Vorbereitung. Und wenn es fertig ist, holt Jesus nach Hause. Ich werde kommen, euch zu mir holen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wer an Jesus Christus glaubt, wer durch den Glauben ein Kind Gottes wird, der darf wissen, ja, ich werde durch den Tod nicht obdachlos, sondern ich gehe nach Hause zum himmlischen Vater. Und so haben unsere Toten einen Platz, nicht allein in unseren Herzen, sondern vor allem bei Gott. Und deswegen ist es so wichtig, dass bei allem, was wir in dieser Welt tun, und wir sollen wirklich als Christen mit beiden Beinen in dieser Welt stehen und die Aufgaben anpacken, richtig, aber wir sollen immer auch einen kleinen Spalt quasi offen halten und nach oben schauen und immer wieder uns klar machen, den Blick nehmen, ja, unser irdisches Haus wird eines Tages todsicher abgerissen und wir werden die Ewigkeit an einem anderen Ort verbringen, als wo wir jetzt sind. Natürlich dürfen wir Häuser, Wohnungen gemütlich einrichten, wir dürfen dankbar darin leben. Aber immer eben auch ein Fenster zum Himmel offen halten, himmelwärts leben. Denn in unserer irdischen Lebenszeit, da wird eben nun auch die Weiche gestellt, da entscheidet es sich, ob wir diese Hoffnung haben und ob wir wirklich auf diesem Weg sind hin zu Gott oder ob wir obdachlos am Ende sind und in der Fremde umherirren. Und deswegen ist die entscheidende Frage, wie kommen wir nach Hause? Wie bekommen wir eine himmlische Wohnung? Wie bekommen wir eine himmlische Wohnung? Wir bekommen sie einzig und allein durch Jesus Christus. Jesus Christus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben, für all das in unserem Leben, was sich ereignet hat, gegen uns, gegen andere, auch unsere Gleichgültigkeit gegenüber Gott. Und er hat das weggenommen, denn das würde uns eigentlich den Himmel verbauen, die Tür schließen. Mit Sünde kommt niemand in den Himmel. Im Himmel gibt es keine Sünder. Deswegen, wer mit Sünde kommt, kommt nicht in den Himmel. Deswegen muss das Problem gelöst werden. Die Sünde muss weg. Und genau deswegen ist Jesus gekommen. Er hat gesagt, ich nehme die Sünde weg. Ich sterbe für eure Schuld. Und wenn du dieses Geschenk annimmst, diese Vergebung, dann wirst du freigesprochen von aller Sünde deines Lebens. Und dann bist du ein Kind Gottes. Und dann steht der Himmel offen, die Tür offen. Und dann kannst du in den Himmel gehen und eine Wohnung beziehen. Und das ist das Entscheidende, dass wir deswegen, ja, unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Und dass wir sagen, Jesus, ich nehme das an. Danke, dass du für meine Schuld gestorben bist. Danke, dass du mir Hoffnung gibst über den Tod hinaus. Und ich will zu dir gehören, vergib meine Schuld, nimm mein Leben und führ du mich hin zu diesem Ziel, näher mein Gott zu dir. Der Graf Zinzendorf war ein frommer Mann, ein Adliger und der hat ein Lied gedichtet, das klingt jetzt ein bisschen altertümlich, aber da kommt genau das zum Ausdruck, da hat er gedichtet, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Und damit wollte er deutlich machen, das, was Jesus getan hat, damit komme ich in den Himmel, nicht mit dem, was ich erwirtschaftet habe. Im Himmel zählen nicht mehr unsere Titel und Qualifikationen, unsere Abschlüsse, unsere Bankauszüge, Aktiendepots und Grundbucheintragungen, die sind da völlig unwichtig. Sondern da zählt nur noch einzig und allein, was Jesus für uns getan hat. Und dass er den Himmel geöffnet hat für uns. Und dass er sagt, alle, die sich auf mich verlassen und mir vertrauen, für die ist der Himmel offen, die dürfen kommen, herzlich willkommen, beziehe deine Wohnung im Himmel. Wir haben vorhin den Vers schon gehört, das ist der entscheidende Vers in diesem Zusammenhang, Johannes 3, 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab. Er gab ihn in diese Welt, er gab ihn ans Kreuz für unsere Schuld, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern dass sie das ewige Leben haben. Alle, die an Jesus Christus glauben. Und deswegen, liebe Gemeinde und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, so wichtig für uns das Grab eines lieben Menschen ist als Ort der Trauer und des Gedenkens, das wichtigste Grab dieser Welt das gibt's nicht mehr. Das ist leer. Nämlich ist es das Grab von Jesus Christus. Weil er auferstanden ist, weil er den Tod besiegt hat, Ostern feiern wir das, weil das Grab leer ist, deswegen darf unsere Hoffnung voll sein. Und deswegen kam Jesus und hat gesagt, ich lebe, ich habe den Tod besiegt, aber ihr dürft auch leben, auch ihr dürft daran teilhaben. Weil sein Grab leer ist, darf unser Herz voll sein von Hoffnung auf ewiges Leben, von der Hoffnung auf ein Wiedersehen mit unseren Lieben. Und deshalb feiern wir auch als Christen nicht den Totensonntag, sondern wir feiern den Ewigkeitssonntag, heißt dieser Sonntag, Ewigkeitssonntag. Weil der auferstandene Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben, weil unsere Heimat im Himmel ist. Und alle Umzugskandidaten sagen Amen.